Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit einer neuen Folge unseres Formats Nachgefragt. Mein Name ist Christian Silos, ich bin der Host unseres Podcasts und zu Gast bei mir ist heute Florian Heise. Hallo Florian.
Hi, grüß dich.
Florian ist Co-Founder und Managing Director von Retwin Energy aus Berlin, einem Analytics-Unternehmen mit Fokus auf den Markt für Batteriespeicher. Was ihr genau macht, Florian, darauf gehen wir gleich ein, aber zum Einstieg möchten wir dich auch erstmal persönlich kennenlernen, ein wenig zumindest. Was sollten wir über dich wissen?
Fang vielleicht mal ganz vorne an. Ich bin gebürtiger Bremer, dann über verschiedene Stationen mittlerweile in Frankfurt gelandet, wo Retwin sitzt. Die Stationen dazwischen waren die, dass ich mal BWL mit Schwerpunkt Finance studiert habe. Bin dann über die Unternehmensberatung aber in die Energiewelt eingetaucht und zwar gestartet im grünen Wasserstoffbereich. Und immer so ein bisschen mit diesem Finance-Blick habe ich mich viel mit Business Cases auseinandergesetzt, genauso auch mein Co-Founder. Und da haben wir eigentlich recht schnell gemerkt, okay, der Wasserstoff-Business Case ist eher einer der schwierigen und der Batterie-Case ist auch komplex, aber fliegt schneller. Und so bin ich eigentlich in diese ganze Batterie Welt gekommen. Also das war mein Weg so in die Energiebranche. Ansonsten, was muss man zu mir wissen? Ich bin begeisterter Werder Bremen-Fan. Das ist vielleicht dann zurück zum Ursprung. Das nehme ich auch mit, egal in welchem Standort ich jetzt gerade lebe.
Ja, aber Fußball reden wir in unserem Podcast auch manchmal. Heute wollen wir uns aber jetzt erstmal auf die Energiethemen fokussieren. Du hast es gerade angedeutet, du hast Retwin gemeinsam mit deinem Kollegen Maju Andulka Anfang 2025 gegründet. Ihr seid also noch ein recht junges Unternehmen. Mhm. Ihr seid im Batteriespeichermarkt aktiv, hast du auch gerade gesagt. Aber was macht Retwin Energy ganz konkret?
Wir sind erstmal eine Analytics-Company. Das heißt, das, was wir als Produkt liefern, sind Daten, die für Entscheidungsgrundlagen dienen. Und die Kernfrage, mit der wir uns auseinandersetzen, ist das Thema, wie viel kann man mit dem jeweiligen Batterieprojekt verdienen? Und dabei kommt es jetzt eben schon darauf an, über was sprechen wir, wenn wir Batterieprojekte betrachten. Es geht also von Standalone-Batterien in die Co-Locations mit PV und Wind, in die CNI-Applikation, also damit meinen wir Consumer and Industrial, wo dann noch Verbrauchereinheiten erstmal versorgt werden müssen. Das macht so die Bandbreite auf an den, sage ich mal, Cases, die wir betrachten. Und das, was wir in dem Fall immer tun müssen, ist diese Frage standortspezifisch zu beantworten. Das heißt, wir haben unsere Plattform, die im Endeffekt das Produkt ist. Und in dieser Plattform legen unsere Kunden ihre Projekte als digitale Zwillinge an. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich der tatsächlichen Anlage, egal ob sie schon existiert oder geplant ist, abzubilden und dann eben um diesen digitalen Zwilling herum die Analyse zu bauen, die dann die Antwort liefert, mit diesem Setup kannst du erwarten, folgendes Umsatzniveau zu erreichen. Das ist das Kerngeschäft von Retwin.
Das ist natürlich auch ein hochspannendes Themenfeld. Der Batteriespeichermarkt legt ein rasantes Tempo vor. Es gibt eine Vielzahl von geplanten, von projektierten Energiespeicherprojekten. Und ihr seid ja im Prinzip in diesem spezialisierten Markt als Dienstleister unterwegs. Mhm. Das ist ein aufkommender Markt, ein wachsender Markt. Absolut. Also seid ihr natürlich nicht der einzige Dienstleister. Was könnt ihr, was andere nicht können?
Wird man damit anfangen, der Kern oder warum kommen auch viele Kunden einfach direkt auf uns zu, liegt in dieser Granularität. Vielleicht mal, um deinen Punkt aufzugreifen, diese dynamische Marktentwicklung. Also als wir 25 gestartet sind, waren die Leute happy zu verstehen, ja, wie viel kann man denn so Pi mal Daumen mit einer Standalone-Batterie in Deutschland verdienen? So sind wir gestartet. Heute sind erstmal diese Projekte weiterentwickelt und wir sind in Diskussionen, wo es darum geht, was kann denn jetzt diese Standalone-Batterie an diesem Standort mit diesen Time-Restriktionen, mit diesen Ramp-Rates etc. noch verdienen? Und auf diese, sage ich mal, Granularität zu gehen, das ist eigentlich das, was uns auch von anderen Spielern im Markt unterscheidet, dass wir sage ich mal, unsere Plattform so flexibel halten können, dass wir diese ganzen neuen Anforderungen abdecken und eben auch diese Komplexität beherrschen. Weil im Endeffekt das, was wir ja simulieren und sagen, wo kommen die Umsätze her, ist der Energiemarkt. Und wenn ich jetzt in den Energiemarkt gehe mit ohne irgendwelche Restriktionen, habe ich andere, sage ich mal, Optionen, Opportunitätskosten abzuwiegen, als wenn ich schon weiß, ja, meine Anlage, die fährt langsam mal rauf und runter, weil sie hat den Ramp Rate und dann noch einen Zeitfenster. Und das sind genau die Punkte, die wir dann aufnehmen können. Was ist noch so das Thema, was uns vielleicht mal so von den, sag ich mal, klassischen Anbietern, aber auch vielen neuen, die da reinkommen, unterscheidet, ist dann die Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist jetzt so als junges Softwareunternehmen fast schon gang und gäbe, dass man das anbieten kann. Aber für die Kunden natürlich wichtig ist es, relativ schnell eine Antwort zu bekommen, wenn sich jetzt etwas im Entwicklungsprozess verändert. Also klassisches Beispiel ist ein Netzanschlusspunkt, der wird auf einmal, hat auf einmal eine Asymmetrie. Das bedeutet, man kann nicht die gleiche Menge einspeisen, wie man aus dem Netz ziehen kann. Dann sind das bei uns in der Plattform eine Parameteränderung und innerhalb von 3 Minuten hat man dann den neuen Business Case vorliegen. Das ist eben was, was die Geschwindigkeit in diesem komplexe Daten zur Verfügung haben enorm verbessert und wir versuchen natürlich den Lebenszyklus immer weiter abzudecken. Also dass wir eben auch sagen können, hey, dieser digitale Zwilling, den hast du erstellt, da gab es dieses Projekt noch gar nicht und du kannst ihn aber auch noch nutzen, wenn die Anlage dann wirklich in Betrieb steht und du dann nicht mehr einen Business Case brauchst, um irgendwie zu sagen, was könnte das verdienen, sondern dann rüber switcht in den Benchmark, um zu verstehen, verdiene ich hier eigentlich genug. Und dieses Abdecken des gesamten Lebenszyklus, das ist wirklich so das, was auch uns auch nochmal von anderen, ich sag mal, Beratern etc. unterscheidet.
Die Veränderungen, die auf Batteriespeicherbetreiber zukommen, die sie auch begleiten, da können wir gleich vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Mhm. Lass uns erst nochmal ganz kurz drauf gucken auf den Batteriemarkt. Der ist, du hast gerade auch eben von der Dynamik gesprochen. Es gibt ja auch sehr, sehr unterschiedliche Akteure im Batteriespeichermarkt. Wer sind eure typischen Kunden?
Wir haben viele Developer unter unseren Kunden. Da ist das Ziel meistens auch ziemlich klar. Die wollen die Projekte erstmal so weit bringen, dass sie dann als Projektrechte etc. verkauft werden können. Also da ist jetzt bei vielen noch nichts in Stahl und Beton irgendwo hingestellt worden. Auf der anderen Seite haben wir auch diejenigen unter unseren Kunden, die das Ziel haben, Portfolien aufzubauen von Batterien oder Portfolien besitzen, dann meistens aber von Bestandsanlagen im Wind- und PV-Bereich. Und da ist dann nochmal eine andere Motivation, als zu sagen, ich will jetzt hier einfach nur den, sage ich mal, best-performenden Best-Case irgendwie aufbauen, sondern ich will vielleicht bestehende PV-Cases retten, weil die so sehr unter Druck geraten aufgrund von, ich sag mal, Wegbruch von EEG-Vergütungen etc. Und da ist die Fragestellung dann vielmehr, wie nutzt mir hier eine Batterie diesen Standort, diesen Netzanschlusspunkt, den ich habe, optimal auszunutzen? Also die zwei großen Gruppen, die wir als Kunden haben, sind Developer und ich sag mal so Anlagenbesitzer. Was beide gemeinsam haben ist, sie wollen halt einen Wert an die Flexibilität schreiben, die Batterie dann bringt.
Wenn wir mal in einen Case vielleicht einfach mal reingucken, um sich so vorstellen zu können, wie es genau abläuft. Du hast ja gesagt, ihr erstellt erstmal einen Digital Twin. Wie hoch sind eigentlich die Eintrittsbarrieren? Wie komplex ist der Start eines Projekts? Worauf müssen sich Kunden von euch einstellen?
Da will ich ganz transparent sein. Also das, was bei so ein bisschen, was man auch berücksichtigen muss, ist, es kann schon in so Shit-In, Shit-Out führen. Also wir helfen jedem Kunden oder Nutzer dabei, die richtigen Einstellungen zu treffen. Aber man muss als Nutzer schon informiert sein über sein Projekt. Man kann immer starten und sagen, hey, ich habe hier irgendwie ein Grundstück mit einem Netzanschluss und jetzt will ich mal überlegen, was passt da für eine Batterie hin. Dann können wir immer so, sage ich mal, so ein bisschen entscheidungsbaummäßig die richtigen Fragen stellen und sagen, ja, ist das ein Anschluss, der für einen Grün- oder Graustromspeicher geeignet ist? Ja oder nein? Dann kommt der nächste Schritt, ist das eine Co-Location Standalone? Oder das wäre schon davor. Dann die nächste Frage wäre, was für eine Größe von Batterie macht Sinn? Und diese Frage, da gibt es keine eindeutige Antwort sofort, sondern da muss man dann eben so ein bisschen im Tool von Szenario zu Szenario ausprobieren. Und das ist das, glaube ich, was heute noch für die Nutzer so ein bisschen das Thema ist. Da muss man sich dann mit den Ergebnissen auseinandersetzen und dafür auch, sage ich mal, den Willen haben, ja, in diese Welt der Batterien einzutauchen. Weil was wir jetzt nicht tun ist, wir sind jetzt keine klassische Beratungsfirma, der man einen Auftrag gibt, wo dann 2 Wochen 10 Leute dran arbeiten, dann kriegt man das Slide Deck zurück, sondern bei uns ist es so, wir geben die Plattform zur Verfügung, wir helfen, wo wir können, aber man muss selber seine digitalen Zwillinge anlegen und braucht dafür die Grundinformationen über Standort, technische Gegebenheiten, was hat man für ein Risikoprofil hinsichtlich, Trading-Verhalten, und damit können wir dann starten. So, und das kann dann tiefer und tiefer gehen, je mehr Informationen man im Laufe des Entwicklungsprozesses dann eben lernt. Also das kann sich immer weiterentwickeln, dieser digitale Zwilling.
Ich meine, das Ziel ist, dass der möglichst wirtschaftlichste Betrieb eines Batteriespeichers, jetzt kamen die Speicher natürlich aus einer Phase, wo sie erstmal eigentlich noch im Markt relativ frei agieren konnten, von der Netzentgeltbefreiung profitiert haben. Da gibt es jetzt nach und nach neues Regelwerk. Lässt sich trotzdem so aus den bisherigen Erfahrungen zurückblickend auch so eine grobe Einschätzung geben, in welchen Märkten sich Batteriespeicher am wirtschaftlichsten betreiben lassen? Oder ist das immer sehr, sehr individuell zu betrachten?
Also man kann natürlich eine Aussage treffen, welcher Batteriespeicher ist jetzt vom Business Case her attraktiver als der andere. Die letztendliche, sage ich mal, Aussage, wie viel kann die Batterie verdienen, ist standortspezifisch. Aber wenn ich mal anfange, erste Unterscheidung ist, wann immer man Graustromspeicher bauen kann, standalone oder co-located, der wird immer die Grünstromspeicher-Setups schlagen. Das ist ganz klar. Das bedeutet, sobald man eine Bezugsleistung hat, egal wie groß die ist, sollte man die in Anspruch nehmen. Punkt 2 ist dann das Thema, in welchen Märkten kann man aktiv sein? Das bedeutet ja eben Spot- bis Regelenergiemärkte. Wenn man qualifiziert ist für die Regelenergiemärkte, dann machen die Stand heute einen Großteil der Erlöse aus. Jeder Forecast-Case, auch wenn das immer Glaskugel-Gucken ist, zeigt aber, die Regelenergieerlöse gehen über die Jahre hinweg. Einfach weil da durch den Speicherzubau das Preis-Angebot-Gleichgewicht sich eben immer mehr ausgleicht und damit die Preise nach unten gehen. Was ist jetzt so trotzdem das Thema, wenn man auch mal Richtung Netzentgelte oder sowas schaut? Das treibt jetzt natürlich so ein bisschen das Gaspedal nach unten, weil bis das Agnes-Thema durch ist, muss die finale Investitionsentscheidung getroffen sein und dann muss der Betrieb vor August 29 starten und dann hat man die Befreiung der Netzentgelte. Werden die Netzentgelte jetzt jeden Case, der danach irgendwie kommt, zerstören? Auch nicht der Fall. Aber selbst hier wird es wieder standortspezifisch, weil Netzentgelte so Stand heute auch dynamisch sein sollen, nur in gewissen Zeitfenstern, also andere Netzentgeltpreise gelten. Und das muss natürlich evaluiert werden in so einem Business Case. Wenn ich da jetzt auf unsere Kunden schaue, dann haben wir da drin die Leute, die vor 5 oder auf jeden Fall 3 Jahren schon aktiv im Markt waren und sich attraktive Standorte gesichert haben. Die bringen die Assets online und das ist natürlich super lukrativ aktuell. Die Leute, die jetzt heute starten mit irgendwelchen Standalone-Speichern, die sind mit ganz anderen Themen konfrontiert. Da gibt es die Restriktionen, diese ganze Flexible Connection Agreement-Geschichte, also FCAs. Die Diskussion ist, glaube ich, die wir am heißesten führen aktuell. Das sind ganz andere Situationen, als man jetzt vor 2 Jahren gesagt hat, ja, BESS, da kannst du die 300.000 Euro pro Megawattstunde pro Jahr auf jeden Fall nach Hause bringen. Die Situation hat sich geändert auf jeden Fall.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie ihr das abbilden könnt. Also du hast Agnes angesprochen, die allgemeine Reform der Netzentgeltsystematik durch die Bundesnetzagentur. Das ist ja ein laufender Prozess, der bis zum Jahresende auch erst abgeschlossen werden soll. Da stand zur Diskussion, dass selbst für Projektierer, die gerade dabei sind, Speicher zu entwickeln, die Netzentgeltbefreiung wegfallen soll. Das Thema ist jetzt erstmal so nicht mehr weiter vorgesehen, aber trotzdem Thema Netzentgelte, die bestehende Befreiung, das wird sich in der Zukunft ändern, aber die genauen Details kennt man heute noch nicht, aber die Unternehmen, die auf euch zukommen, die werden natürlich da auch irgendwie Fragen stellen. Wie könnt ihr das abbilden in euer Modell?
Ja, es gibt eigentlich zwei Punkte dazu. Also erstmal ist es so, dass wir natürlich die reine Business-Case-Berechnung auf der aktuell gültigen Regulatorik fahren. Also ich da jetzt mal Beispiele rauspicke, so wie wird die EEG-Vergütung berechnet und angewendet, da rechnen wir natürlich so, wie heute das Regelwerk aussieht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen Zukunftsblick. Also wir rechnen Business Cases bis 2050 und da stecken dann diese Was-wäre-wenn-Fragen drin. Was bedeutet das jetzt? Also zum einen, ich meine, gerade gestern war es ja sogar in den Tagesthemen wieder Gesetzesänderungen, neue Ausbauziele bei Biogas, Wind, PV. All das hat natürlich einen Einfluss auf das Thema, wie entwickeln sich die Preise zukünftig. Und da bilden wir jetzt in der Plattform verschiedene Szenarien ab. Da gibt es den National Trends Weg, wo wir eben sagen, hey, was wäre, wenn wirklich diese ganzen Ziele der Bundesregierung erreicht werden? Wie erwarten wir dann die Preisentwicklung? Dann gibt es einen Pfad, wo wir sagen, ja, hier gehen wir jetzt mal den harten Netzentgeltweg, wo wirklich das Maximum oder der Worst Case für die Batteriebesitzer angewendet wird. Wo gehen die Preise dann hin? Und bedeutet dann in der Modellierung, wir erwarten wahrscheinlich einen nicht ganz so extrem starken Speicherausbau ab einem bestimmten Jahr. Wie wirkt sich das aus? Das sind also so die Themen, wie wir mit möglichen regulatorischen Änderungen, politischen Entwicklungen etc. umgehen, um das eben in diese Was-wäre-wenn-Zukunftsszenarien zu integrieren.
Und das heißt sozusagen auf eurer Plattform kann derjenige, der dann auch dort sozusagen sein Modell durchrechnet, auch verschiedene Varianten durchspielen?
Genau, das ist richtig. Also was wichtig zu erwähnen ist an der Stelle ist, es gibt bei uns den Zugang, in dem man als Nutzer frei da drin ist, wie man jetzt seinen Case kalkulieren möchte. Liegt zum einen mal einen daran, dass man ja auch verschiedene Stakeholdergruppen, also intern, extern hat, mit denen man dann so einen Case bespricht. Also Equity-Investoren, die wollen natürlich eher so sagen, was ist denn maximal möglich? Kapitalgeber von der Bankseite interessiert sich eher für den konservativen Fall. Was kann man da jetzt machen? Zum einen, bei uns sind die, sage ich mal, technischen Input-Parameter und Trading-Parameter anpassbar und dann aber das zugrunde liegende Datenset, was den, sage ich mal, Forecast-Case angeht. Da kann man die gleiche technische Konfiguration haben, aber ein anderes Forecast-Szenario und dann haben wir andere Ergebnisse, weil wir eben auf der Grundlage einer anders modellierten Zukunft auf diesen Business Case schauen. Was an der Stelle relevant ist zu sagen ist, wenn es mit unseren Zahlen Richtung Bank gehen soll, dann gibt es den von uns generierten Bankability Report. Da kann man nicht 1000 Zahlen drehen und anpassen, wie man möchte, sondern dann sagen wir, hey, das ist die Sicht, die Retwin, sage ich mal, für dieses Projekt anlegt, die wir als realistisch und auch konservativ setzen, um dann eben der Bank sagen zu können, hier, das ist das, was wir auch als Retrend vertreten, das ist nicht schön gerechnet, so gesehen. Das ist dann der Weg Bankability.
Okay, das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Ansatz und natürlich eine große Frage, Finanzierung der Batteriespeicher. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, das Thema Netzentgelte, das schwebt da wie so ein Damoklesschwert über dem Speichermarkt. Wir haben auch bei Energate mit dem ein oder anderen Projektplaner gesprochen, der gesagt hat, wenn jetzt hier die Netzentgeltbefreiung für Speicher fällt, dann ist es eher unrealistisch, dass wir unser Projekt durchsetzen oder umsetzen. Sind Netzentgelte per se ein Showstopper für Batteriespeicherprojekte?
Erstmal generell würde ich sagen, es ist jetzt nicht pauschal festzulegen und zu sagen, hey, wenn die Netzentgelte kommen, ist jeder Business Case für Batterien tot. Auch danach kann man immer noch sehr gutes Geld verdienen. Was jetzt natürlich für die meisten eine schwierige Frage ist, die es zu beantworten gilt, ist einfach diese Unsicherheit, wie sehen denn wirklich die Netzentgelte aus, die dann in Zukunft kommen werden. Hatte ich ja eben schon mal gesagt, also wir Wir hören ja jetzt so die Andeutung, dass es dynamische Netzentgelte geben soll. Im Hintergrund steht ja jetzt meistens, es soll das Netz nicht überlastet werden. Das ist die Intention. Jetzt könnte man von der Marktseite argumentieren, gut, wenn das Netz belastet ist, sind normalerweise die Marktpreise eh im Keller. Also ist jetzt nicht, dass man da extrem schlecht von profitiert. Dann ist aber trotzdem die Frage, wann verursacht die Batterie diesen Load? Was kommen dann für Kosten, die daraus entstehen? Das muss man sich eben für den individuellen Fall anschauen. Von unserer Seite aus sehen wir das auch so, dass viele einfach zögern, bis da Klarheit besteht. Ist ja so ein bisschen die Zeitschiene jetzt bis Ende des Jahres, sind alle so ein bisschen auf heißen Kohlen und sagen, ja, okay, wann kommen jetzt hier die finalen Aussagen? Und auch wir als Analytics Company rechnen jetzt gerade keine Cases, in denen wir sagen, naja, hier, wir haben uns jetzt mal überlegt, es könnte so und so aussehen und dann ist dein Case tot, weil wenn es dann nicht so kommt, dann haben wir irgendwie eine Aussage jetzt getroffen, die zu, sage ich mal, einer Entscheidung vielleicht schon im Vorfeld geführt hat, die einfach nicht richtig gewesen wäre. Also auch wir von Retrin warten jetzt ab, dass wir sagen, wie sieht die Lage aus, und sobald sie dann da ist, können wir irgendwie klarere Aussagen treffen.
Ein zweites Thema, das den Speichermarkt relativ neu ja noch begleitet, sind die sogenannten FCAs, also flexible Netzanschlussverträge. Das hast du auch schon angesprochen. Das sind ja Verträge, bei denen sich die Speicherbetreiber mit den Netzbetreibern verständigen auf Eckpunkte der Fahrweise der Batteriespeicher. Das sind ja momentan auch noch Verträge an überschaubarer Zahl, die man da irgendwie einblicken kann. Andererseits auch relativ individuell ausgehandelt. Inwiefern betrachtet ihr dieses Thema? Wie geht ihr damit um?
Eins der heißesten Themen, mit dem wir uns aktuell auseinandersetzen, kann aber so ein bisschen einen Ausblick geben. Also die ganzen Standalone-Speicher stecken voll in dieser Diskussion. Die Colocations noch nicht so stark, aber ich gehe mal davon aus, dass wir zumindest bei grauen Colocation im nächsten Jahr dann auch an dem Punkt ist. Es ist eigentlich immer so die Zeitverschiebung, dass das ungefähr ein Jahr dauert, bis dann die Colocations da auch drin stecken. Was sehen wir jetzt eigentlich? Also Nummer eins ist, es gibt eben noch keinen klaren Standard. Es gibt ja zum Beispiel von EcoStore, die da mal ihren FCA veröffentlicht haben, ganz coole Einblicke, wo man verstehen kann, okay, wie sieht jetzt hier so ein Setup aus, und hoffen wir mal, dass sich das mehr und mehr dann zum Standard etabliert. Aber in den Diskussionen, die wir begleiten, ist ein Riesenthema das Thema Ramping. Also das sind die Leistungsgradienten pro Minute, dann in Prozenten. Wie schnell darf die Batterie rauf und runter fahren? Und das hat natürlich einen enormen Einfluss auf den Business Case, je nachdem, wie stark das ausfällt. Die zweite Thematik, die wir in dem Bereich sehen, sind einfach Zeitfenster, die dann gewisse, komplett, sage ich mal, Curtailments oder Drosselungen vorsehen. Es eben gesagt wird, im Zeitfenster, manchmal sind das die klassischen PV-Erzeugungsfenster, manchmal sind es aber auch andere außerhalb dieses PV-Windows, und dann tut es mehr weh, wo einfach gesagt wird, hey, in diesem Zeitfenster dürft ihr nichts oder nur so viel bis zu diesem Megawattwert einspeisen oder vom Netz beziehen. Das sind so die Hauptthemen, die wir heute in dieser ganzen FCA-Diskussion sehen. Und dabei gibt es dann natürlich sogar Kombinationen, wo man sagt, es gibt hier einen Ramp, es gibt noch eine Zeitlimitierung, und all das muss dann entsprechend berücksichtigt werden. Das hat auch schon in Fällen dazu geführt, dass der Business Case dann nicht mehr attraktiv genug ist für die Art von Investor, die dahinter stand. Also die IRRs gehen dann schon auch mal aus dem zweistelligen Bereich nach unten, einfach weil es dann die Attraktivität oder die Flexibilität, die man im Markt hat, sehr viel geringer ist.
Aber ich meine, an den Ausführungen merkt man ja schon, wie komplex der Markt ist, weil sich die Rahmenbedingungen momentan natürlich auch irgendwie rasant drehen. Und es wird offensichtlich, dass da, glaube ich, Unterstützung auch irgendwie sinnvoll ist, Not tut. Ihr guckt ja aber nicht nur voraus, also ihr begleitet ja nicht nur Unternehmen, die einen Batteriespeicher planen und umsetzen wollen, Wir haben natürlich, ja, wir haben ja gigantische Zahlen, dreistellige Gigawattzahlen an Projekten, die geplant sind. Da wird man sehen, was sich davon realisiert. Bisher realisiert haben sich ja noch gar nicht so viele, aber auch die begleitet ihr ja. Was macht ihr da?
Da haben wir im Endeffekt ein Produkt, was wir Live Benchmarking nennen. Und das sieht insofern so aus, dass wir jetzt nicht mehr ein Business Case rechnen mit einem Start- und Enddatum, sondern hier liefern wir jeden Tag einen Datenpunkt, der als Benchmark dient. So, und dieser Datenpunkt ist so strukturiert, dass wir im Endeffekt ähnlich agieren, wie das ein Optimierer-Trader tut. Wir bilden unseren eigenen, heute bilden wir unsere Forecast-Sicht hinsichtlich der Energiemarktpreise für morgen. Wir kennen die Daten zur Anlage und bilden dann unseren eigenen Bidding-Schedule für morgen, also das, was wir in den Marken tun würden, können den dann im Simulationsumfeld auch entsprechend ausüben und können dann, machen wir die Aussage, hey, das hat der Plan von gestern jetzt in den Märkten erzielt. Und die Idee dahinter ist zu sagen, damit erzeugen wir eben einen Benchmark, der als Baseline dient. Die Idee ist, also im Grunde sollte der Optimierer uns weiterhin irgendwie schlagen und besser sein als das, was wir da simulieren. Sollte es aber der Fall sein, dass das nicht eben eintritt oder auch über einen längeren Zeitraum, dann hat eben der Anlagenbesitzer die Möglichkeit zu sagen, hey, okay, was ist der Unterschied zwischen der Simulation von Retwin und der Performance des entsprechenden Vermarkters? Das Hauptziel für uns da drin ist einfach mehr Transparenz in den Markt zu bringen. Wir haben jetzt auch die erste Kooperation mit einem Vermarkter, das ist The Mobility House, die diesen Benchmark in ihr Produkt integrieren. Das bedeutet, der Kunde gibt seine Anlage in die Hände von Mobility House, die vermarkten die im Markt, hat dann aber auch immer den Datenpunkt von Retwin mitlaufen, um eben zu vergleichen, hey, wie performt The Mobility House? Und wenn die unter unseren Benchmark fallen, gibt es entsprechende Vertragskonstruktionen dann mit Kompensation etc., dass das dann eben auch wirklich vertraglich berücksichtigt wird.
Das ist aber dann im Verhältnis sozusagen zu dem Forecast in den Analytics wahrscheinlich eher noch ein überschaubarer Markt momentan.
Ja, also ich kann das ganz offen sagen, unseren Kunden sind 90% in der Investitionsanalyse und 90% dieser Kunden haben keine physische Batterie irgendwo stehen. Die ist halt noch im Entwicklungsprozess. Und was dabei aber sehr interessant ist, diese Kunden, viele von denen sind jetzt, die Firma ist 1,5 Jahre alt, aber viele dieser Kunden sind jetzt schon ein Jahr mit dabei und deren Projekte haben sich stark verändert. Und die werden sich auch weiterhin verändern. Und für uns ist es dieses Thema, was ich eingangs gesagt hatte, natürlich das Ziel, die weiterhin entlang dieses Lebenszykluses zu begleiten. Und jetzt haben viele von denen Fragen, die in die Richtung Contracting gehen. Da geht es dann darum, ja, was mache ich denn für einen Tolling Agreement oder wie splitte ich denn eigentlich die Kapazität der Batterie, die jetzt hier steht? Wie viel davon kann Merchant sein oder nicht? Das sind dann die nächsten Fragen, wo wir natürlich mit Analytics-Produkten unterstützen.
Ihr seid im deutschen Markt gestartet. Seid ihr ausschließlich in Deutschland aktiv oder seid ihr auch schon über die Grenzen hinaus unterwegs?
Wir sind über die Grenzen hinaus. Mittlerweile ist unsere Plattform verfügbar neben Deutschland in Österreich, Belgien, den Niederlanden und Spanien. Und der, jetzt sich am schnellsten entwickelnde Markt neben Deutschland ist tatsächlich Spanien.
Liegt das an den Rahmenbedingungen, dass sie dort momentan noch einfacher sind?
Ja, also ich glaube, es gibt da immer zwei Punkte, die man hauptsächlich betrachten muss. Das eine ist so, was ist die Ausgangssituation? In Spanien ist das jetzt eine recht extreme. Also wenn man da mal auf die Null- und Negativ-Strommarktpreisstunden schaut und deren Entwicklung über die letzten Jahre ist 26, ist das Rekordjahr schlechthin. Also die haben jetzt zur Hälfte des Jahres schon so viele Negativstunden wie das ganze letzte Jahr. Und diese Ausgangssituation, gerade weil es da ein enormes Ungleichgewicht zwischen PV-Ausbau und Speicher gibt, führt natürlich extrem viele PV-Anlagenbesitzer in diesen Weg. Hey, wir müssen aktiv werden, wir brauchen Batterien. Dadurch gibt es einfach diese hohe Nachfrage. Der zweite Punkt ist dann die, sage ich mal, mit Market Maturity, so was die Trading-Produkte angeht. Also Deutschland ist da ja, sage ich mal, schon unter den Vorreitern mit den Regelenergiesystemen etc. Spanien baut da auch weiter aus, hat auch einen attraktiven Markt. Also es lässt sich Geld verdienen. Das ist dann auch immer die Frage, ja, wie attraktiv ist es, in diesen Markt zu gehen? Und das macht dann auch Unterschiede aus. Also in Spanien haben wir zum Beispiel einen Trading-Markt, Technical Requirements heißt der, den gibt es in Deutschland nicht. Wenn wir nach Belgien schauen, dann gibt es dort Balancing Markets, die es so in Deutschland nicht gibt. Also wir müssen dann eben auch unser Model, unsere Modellierung an die Marktgegebenheiten dann vor Ort anpassen.
Wenn wir dann mal so vorausgucken, ihr beschäftigt euch Tag für Tag sehr, sehr intensiv mit dem Energiespeichermarkt. Welche Trends und Entwicklungen siehst du? Wo glaubst du, geht die Reise so ganz grundsätzlich hin?
Also ich kann mal mit dem Trend anfangen, den wir jetzt schon begleitet haben. Und zwar ist das der, dass es so sehr schnell bei den Standalone-Speichern kleiner geworden ist in der Größe. Also vor einem Jahr kamen noch sehr viele Leute auf uns zu mit so den 150 bis 200 Megawatt Batterieideen. Und das ist alles sehr viel kleiner geworden. Und ich gehe auch davon aus, dass dieser Trend sich weiter verstärken wird. Das hängt auch mit diesen ganzen FCAs, Einschränkungen etc. zusammen, weil die Batterie, die am stärksten von der Ramp Rate betroffen ist, ist die allergrößte. Das ist einfach das Thema. So, das ist dieser Standalone-Bereich. Da wird es kleiner, es gibt mehr regulatorische Vorgaben, die es zu berücksichtigen gilt. Das, was enorm wächst, sind und auch von der Anfrageseite, sind die ganzen Co-Locations. Ich würde mal sagen, am meisten nachgefragt bei uns ist das ganze Thema grüne Co-Location, also vor allem PV, aber auch immer mehr Wind. Und ich gehe davon aus, da wird sehr, sehr viel mehr passieren. Und man muss jetzt immer so ein bisschen betrachten als, sage ich mal, interessierte Person oder Person mit einer Projektmöglichkeit, wie will man das Thema BESS angehen? Weil Grünstromspeicher, die können vor allem dann auch interessant werden, wenn man eben ein größeres Portfolio an verschiedenen Standorten zusammenstellt und da auch keine Angst hat davor, meine kleinere Anlagengröße online zu bringen. Das ist was wir jetzt sehen. Da sind auch Spieler im Markt jetzt unterwegs, die ganz gezielt auf das Thema abziehen und sagen, hey, halte Ausschau nach PV-Standorten mit nochmal einem recht attraktiven Netzanschlusspunkt, weil eins ist klar, die grüne Co-Location ist die, die auch am schnellsten im Permitting etc. durchgeht. Also mittelfristig sehen wir da extrem viel Bewegung in dem ganzen grünen Co-Location-Bereich. Und ja, dann bei den, sage ich mal, global aktiveren Playern unter uns werden natürlich auch so die osteuropäischen Märkte super attraktiv. Also wenn man jetzt nicht nur regional investiert oder developed und baut, haben wir viele, viele Anfragen zu Märkten wie Rumänien, Bulgarien, die eben auch attraktiv werden und immer mehr Aufmerksamkeit, sage ich mal, auf sich ziehen.
Also das klingt auf jeden Fall super spannend, weil es natürlich ein Markt ist, der unheimlich in Bewegung ist und tatsächlich ein rasant wachsender Markt ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich geworden. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Florian. Gibt es noch einen Punkt, den wir offen gelassen haben?
Es gibt ein Thema, was wir jetzt so gerade ganz stark anschieben, was einfach vielleicht interessant ist und auch für uns mit so die spannendste Ecke. Das ist dieses ganze Thema, wie erweitern wir eigentlich unsere KI-Applikation in dem ganzen Bereich. Und da haben wir sehr spannende Themen am Laufen. So ein Stichwort in dem Bereich ist Reinforcement Learning. Da arbeiten wir mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Es geht dabei darum zu verstehen, wie können wir eigentlich Trading-Entscheidungen oder das KI-Model weiter und weiter dazu bringen, selbstständig Trading-Entscheidungen zu treffen und darin immer besser zu werden. Eben, sage ich mal, Trends zu erkennen, den Short-Term-Forecast zu verbessern Und das ist was, was für uns natürlich super spannend ist, weil in dieser ganzen Benchmark-Geschichte hilft es uns ja auch nichts, wenn wir jetzt einen Benchmark erstellen und der bleibt dann forever irgendwie auf dem gleichen Niveau. Also für uns ist der Anspruch eben auch, die Analytics immer besser zu machen, so nah wie möglich an der Realität zu halten. Und da spielt die KI bei uns, das ist immer so ein Buzzword, aber es ist eben schon, sage ich mal, der Kern unseres Modells, an dem wir dann eben auch stark arbeiten, um das nach vorne zu bringen. Also das ist, glaube ich, was, was jetzt uns unternehmensintern eben extrem Spaß macht, in dem Bereich da jetzt, sage ich mal, so top-notch Technologie auch aufzubauen. Und das ist das Ziel.
Okay, sehr schön. Das klingt danach, dass wir da bei Zeiten durchaus auch nochmal ein Update machen können. Vielen Dank, Florian, auf jeden Fall für die Ausführungen, dass du uns Retwin näher gebracht hast und spannende Einblicke in den Speichermarkt und die Entwicklungen, die da momentan stattfinden. Eben ein Thema, das auch uns bei Energet natürlich sehr, sehr intensiv beschäftigt, weil da irrsinnig viel los ist. Also vielen Dank, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut und jederzeit gerne ein Update zu den neuen Entwicklungen. Vielen Dank.
Du bist ja Analyseexperte, du hast mit Fußball angefangen, dann lass uns doch nochmal mit Fußball kurz rausgehen. Es gab früher so rot-grüne oder grün-rote Freundschaftsschals, da stand auf der anderen Seite mein Verein aus Kaiserslautern. Ich glaube mittlerweile hat Essen da irgendwie, hat Bremen da andere Partner, nämlich zum Beispiel Essen. Aber wie ist denn deine Analyse für Werder Bremen? Wo geht's hin diese Saison?
Gute Frage. Ich betrachte das natürlich immer so. Ich bin ja noch einer, vielleicht sage ich das mal erstmal. Ich habe ja den Double-Gewinn 2004 noch miterlebt. Also in meinem Kopf ist Bremen weiterhin ein super erfolgreicher Verein. Und so gehe ich auch in jede Saison. Also ich gehe natürlich davon aus, dass wir Richtung Europapokal schauen. Und bin da sehr, sehr zuversichtlich, bin aber auch grundsätzlich Optimist im Leben. Und da gibt es ein paar ganz gute Transfers. Chuki aus Spanien, der sieht schon ganz gut aus. Und ich bleibe da optimistisch und wie jedes Jahr habe ich hohe Erwartungen.
Optimismus ist immer super. Dann viel Erfolg dafür und vielen lieben Dank, Florian, dass du hier warst.
Danke, hat mich gefreut. Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.